unser Eindruck ist einfach der, dass in den Fitnessstudios das Thema Diabetes bisher so nicht angekommen ist. Und wir haben jetzt auch nicht die Idee, dass jetzt nun die Fitnesstrainer zu Medizinern werden oder zu Diabetologen, sondern es geht einfach darum, ein bisschen Bewusstsein für die Erkrankung, für die besondere Rolle des Menschen mit Diabetes, der Sport im Fitnessstudio treibt, zu schaffen. Und ja, das ist eigentlich so die Grundidee, vielleicht so Qualität in die Studios zu bringen, Sicherheit und Transparenz. Das wären so die drei Schlagwörter, die man so nennen kann.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Fit mit Diabetes heißt das neue Gütesiegel für ein sicheres Training im Fitnessstudio. Vorgestellt wurde es im April auf der FIBO in Köln, der weltgrößten Fitnessmesse. Welche einmalige Chance bietet sich durch dieses Siegel? Wie kann es verbreitet werden? Und wozu bedarf es überhaupt eines solchen Siegels? Darüber sprechen wir heute mit Dr. Meinolf Behrens. Er ist Diabetologe, Sport- und Ernährungsmediziner am Diabeteszentrum in Minden. Und er engagiert sich schon sehr lange für das Thema Diabetes, Bewegung, Sport in der Deutschen Diabetesgesellschaft. Meinolf Behrens ist aktiv in der Patientenkommunikation und Redaktionsmitglied des Diabetes-Journals und auch des Diabetes-Ankers. Beides Marken unseres Medienhauses. Mein Name ist Günther Nuber. Meine Kollegin Nicole Finkenauer und ich arbeiten zusammen in der Medizinredaktion der Metrix Deutschland, konkret an der Diabetes-Zeitung und am Diabetes-Anker. Hallo Nicole, wie geht's?
Hallo Günther, ja, mir geht's soweit gut, denn wir nehmen ja auf an einem Freitagnachmittag und das bedeutet, dass das Wochenende hoffentlich nicht mehr so weit entfernt ist.
Wohl wahr. Und genau an diesem Freitag freuen wir uns besonders auf unseren sympathischen Gast, Meinolf Behrens. So kommt es am Rande von Diabeteskongressen schon mal vor, dass wir abends gemeinsam in irgendein Bundesliga-Stadion stolpern. Hauptsache Werder Bremen spielt, nicht Meinolf? Hallo und wie geht's dir denn?
Hallo Nicole, hallo Günther. Mir geht's gut. Nach dem Sieg gegen Stuttgart vom letzten Sonntag geht's mir richtig gut, um gleich beim wichtigen Thema zu sein.
Lieber Meinolf, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen und ich hoffe, ich darf hier auch mitreden, auch wenn ich äußerst selten bis nie im Fußballstadion anzutreffen bin. Aber steigen wir doch gleich ein mitten ins Thema und zur Vorstellung des neuen Gütesiegels bei der FIBO. Nochmal ganz am Rande, ich habe nochmal nachgeguckt, FIBO steht für Fitness und Bodybuilding und die Messe, hat Günther ja schon gesagt, ist die weltgrößte Fitnessmesse und hatte dieses Jahr fast 130.000 Besucher, also ein würdiger Rahmen für die Vorstellung des neuen Siegels. Aber jetzt wirklich zum Siegel und zum sicheren Training im Fitnessstudio. Wie groß war denn das Interesse bei der FIBO an eurer Vorstellung des Siegels? Ihr habt ja sogar eine Pressekonferenz veranstaltet, oder?
Ja, die FIBO ist natürlich eine riesige Veranstaltung und so ja spannend unser Siegel ist, ist es natürlich, das muss man ganz nüchtern sagen, auf so einer Veranstaltung, die alle Facetten des Gesundheits- und Fitnesstrainings bedient, dann am Ende dann doch auch nur eine kleine Sache, aber wir hatten eine super Präsentation im Gesundheitssektor der FIBO und da war das Interesse wirklich groß. Auch die Resonanz danach. Wir haben ganz viele Mails bekommen und auch viele spannende Gespräche geführt.
Ihr habt ja auch direkt eine schöne, hochinteressante Presseinfo versendet. Die kam natürlich auch zu uns direkt. Ich verfolge euer Engagement ja schon eine ganze Weile. In der Arbeitsgemeinschaft Bewegung und Sport versucht man ja schon viele, viele Jahre, ein solches Gütesiegel in Deutschland breit einzuführen. Mal ganz grundlegend gefragt, wozu bedarf es denn eigentlich eines solchen Siegels? Können Menschen mit Diabetes nicht einfach in ein Sportstudio gehen und loslegen?
Ja, vielleicht muss man erst mal sagen, dass so der Bereich der Gesundheits- und Fitnessstudios, zunächst mal fällt es Betroffenen, aber auch Fachleuten relativ schwierig, unter Qualitätsgesichtspunkten den Markt zu sondieren und zu sagen, das ist vielleicht ein Studio, was mehr für den gesundheitsorientierten Sport da ist. Ich glaube, das ist ja allgemein auch bekannt und auch kein Geheimnis. Und wir wissen natürlich auf der anderen Seite, wie wichtig die körperliche Aktivität, das Training für Menschen mit Diabetes ist. Aber, und das muss man auch sagen, ist der Diabetes eben schon, Diabetes und Sport bedarf eben schon einer besonderen Aufmerksamkeit. Das sind natürlich das mögliche Risiko für Stoffwechselentgleisungen, sowohl Richtung Hypoglykämie wie aber auch einer bei nicht adäquater Insulinversorgung, einer Hyperglykämie oder gar Ketoazidose. Und zudem haben eben Menschen mit Diabetes doch eine Reihe von Diabetes-assoziierten Erkrankungen, mikro- und makrovaskuläre Organkomplikationen, die durchaus beim Training berücksichtigt werden müssen. Und unser Eindruck ist einfach der, dass in den Fitnessstudios das Thema Diabetes bisher so nicht angekommen ist. Und wir haben jetzt auch nicht die Idee, dass jetzt nun die Fitnesstrainer zu Medizinern werden oder zu Diabetologen, sondern es geht einfach darum, ein bisschen Bewusstsein für die Erkrankung, für die besondere Rolle des Menschen mit Diabetes, der Sport im Fitnessstudio treibt, zu schaffen. Und ja, das ist eigentlich so die Grundidee, vielleicht so Qualität in die Studios zu bringen, Sicherheit und Transparenz, das wären so die drei Schlagwörter, die man so nennen kann.
Und wie werden diese drei Schlagwörter dann mit Leben gefüllt? Also was muss ein Studio konkret erfüllen, um das Siegel zu bekommen?
Ja, wir haben einen Kriterienkatalog erstellt, auch in, wie ich finde, eigentlich einer einmaligen Zusammensetzung. An dem Kriterienkatalog sind primär Mediziner, Diabetologinnen beteiligt gewesen, dann aber eben auch Sportwissenschaftler und Sportwissenschaftlerinnen und letztlich auch die Trainingsanbietenden, sodass das erstmal, wie ich meine, schon mal eine ganz besondere Konstellation ist, die es so in dieser Form auch nicht gegeben hat. Und das Herzstück dieses Kriterienkatalogs ist sicherlich die Qualifizierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben eine sogenannte Fachqualifikation geschaffen. Das ist also jedes Studio, das zertifiziert wird, benötigt einen, der im Thema den Diabetes sozusagen den Hut auf hat. Wir wollten jetzt nicht unbedingt neue Ausbildungen schaffen, weil der Markt eigentlich, der Fitness- oder Gesundheitsmarkt, voll ist mit Ausbildungen. Das heißt, wir haben als Grundkriterium genommen, wenn jemand eine Übungsleiterausbildung der unterschiedlichen Berufsverbände, Deutscher Olympischer Sportbund oder Behindertensportverband hat, dann ist das schon mal eine ganz entscheidende Grundvoraussetzung. Und das Ganze kombinieren wir mit einer diabetesspezifischen Ausbildung, einem diabetesspezifischen Kurs, den wir Basisqualifikation nennen, wo die Trainerinnen und Trainer dann nochmal dran teilnehmen. Und zusätzlich ist noch angedacht, dass sie eine Hospitation machen in einer diabetologischen Schwerpunktpraxis, sodass sie dann am Ende die von uns die Fachqualifikation bekommen. Und darüber hinaus müssen die Studios oder sollen die Studios noch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifizieren, die dann aber nur in Anführungsstrichen die Basisqualifikation haben. Also das Herzstück, das kann man ganz klar sagen, ist einfach die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus haben wir natürlich gibt es noch ein paar weitere Voraussetzungen wie Notfallmanagement, eine entsprechende Infrastruktur, ein entsprechendes Angebot an Gruppen- und Einzeltraining. Das sind aber letztlich, das muss man auch ganz klar sagen, Dinge, die ein gutes Fitnessstudio, gutes Gesundheitsstudio auch so aufweist. Also da ist jetzt nicht viel Neues. Ein paar operative Voraussetzungen. Es muss ein Blutglukosemessgerät da sein, ein Ketonmessgerät. Auch die Dinge müssen regelmäßig überprüft werden. Schmale und breite Blutdruckmanschetten, sodass man auch allen Trainierenden da gerecht wird.
Und bist du denn dann auch einer von denjenigen, die als jemand fungiert, der Mitarbeiter qualifiziert aus Fitnessstudios? Also bist du dann richtig auch jemand, der da sein Wissen weitergibt?
Ja, so ist es gedacht. Also nicht nur ich kann das natürlich jetzt auch nicht alleine leisten, aber wir haben ja eben mit der Arbeitsgemeinschaft Diabetes, Sport und Bewegung eine Reihe von wirklich engagierten Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben jetzt erstmal die ersten Seminartermine festgelegt. Also wir werden Seminare in Düsseldorf zwei anbieten, zwei in München. Und da stehen eigentlich auch schon die Kolleginnen und Kollegen, also die Dr. Ulrike Becker aus Bonn, die ja auch sehr aktiv bei uns ist, und der Dr. Peter Zimmer, unser Ehrenvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Diabetes, Sport und Bewegung, der wird das in München abdecken, und ich werde natürlich auch Kurse machen, sodass wir da zunächst ein Angebot geschaffen haben. Darüber hinaus bieten wir Studios, die jetzt, oder auch teilweise Studioketten, die jetzt irgendwie mehrere Trainer und Trainerinnen haben, die qualifiziert werden sollen, bieten wir die Möglichkeit an, das Ganze so im Rahmen einer Inhouse-Schulung zu machen. Also ich werde jetzt, wir haben ja vorhin schon kurz mal über den DDG-Kongress gesprochen, da in dem Rahmen auch nach Brandenburg fahren und eine Inhouse-Schulung in Brandenburg an dem Wochenende, wo der DDG-Kongress ist, durchführen.
Und wer vergibt dann konkret das Siegel? Seid ihr das als AG?
Genau, die Arbeitsgemeinschaft Diabetes, Sport und Bewegung vergibt das Siegel, aber wir haben eben Partner und das ist vielleicht das auch nochmal das Besondere. Zum einen ist es die Expertenallianz für Gesundheit. Das ist auch ein Zusammenschluss von Fachleuten aus verschiedenen Gesundheits- und Wissenschaftsdisziplinen. Da sind Sportwissenschaftler und Sportwissenschaftlerinnen beteiligt, aber auch Trainingsanbieter, mit denen wir dann kooperieren und die auch eben ein vorzügliches Netzwerk haben. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir als Diabetologinnen dann letztlich die Studios auch erreichen. Den Prozess der Zertifizierung, der läuft über die IST-Hochschule. Die IST-Hochschule, die in Düsseldorf und auch München sitzt, da ja auch übrigens die Seminare an den Orten, bietet ja eine Reihe von Bachelor- und Masterstudiengängen im Bereich Fitness und Gesundheit an. Und einer der Dozenten dort, das ist der Professor Christian Brinkmann, der auch bei uns wiederum in der Arbeitsgemeinschaft Diabetes, Sport und Bewegung sehr aktiv ist, der sorgt dann dafür, dass dort Auditoren gewonnen werden, die dann eben diesen Zertifizierungsprozess fachlich überwachen. Also das können wir natürlich so nebenbei als Arbeitsgemeinschaft Diabetes, Sport und Bewegung nicht leisten, aber da greifen wir dann eben noch auf die Unterstützung der IST-Hochschule zurück.
Wer soll sich denn an dem Siegel vor allem orientieren? Sind das Menschen mit Typ-2-Diabetes oder sind das Menschen mit Typ-1-Diabetes oder was kannst du dazu sagen?
Im Prinzip mal ganz einfach gesagt, alle mit Diabetes, egal ob Typ-1 oder Typ-2-Diabetes. Natürlich, wenn wir so an das Thema Diabetes und Bewegung denken, dann haben wir immer zunächst einmal die Menschen mit Typ-2-Diabetes im Auge. Natürlich haben wir da einen kausalen therapeutischen Ansatz. Aber man muss auch ganz nüchtern sagen, der Lebensstil der Gegenwart geht auch nicht an Menschen mit Typ-1-Diabetes vorbei. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass natürlich auch gerade Menschen mit Typ-1-Diabetes auch Sport sicher im Fitnessstudio betreiben wollen. Und ich finde, dass da gerade noch ganz viel zu beachten ist. Wir wissen ja auch, wie komplex das ist, wenn ich Sport mit Typ-1-Diabetes betreibe, wie viele Faktoren zu berücksichtigen sind. Und ich finde es einfach schön, wenn man das dann in einem Studio machen kann, wo man nicht schief angeguckt wird, wenn man einen Sensor am Arm trägt oder wenn man sich vielleicht auch mal ganz normal den Blutzucker messen will oder wenn man eben Apfelsaft mit auf die Trainingsfläche nimmt, anstatt diese Getränke, die zuckerfreien Getränke, die da aus den Automaten kommen. Also es richtet sich ganz klar an alle Menschen mit Diabetes.
Na klar, die ganzen Informationen, wann welche Kurse stattfinden und was es alles gibt, nehmen wir natürlich in die Shownotes. Nochmal zwei Schritte zurück, Meinolf. Kannst du uns bitte kurz schildern, warum denn Bewegung und Sport in der Therapie oder Betreuung von Menschen mit Typ-2-Diabetes so wichtig ist?
Ja, also ich würde erstmal noch viel weiter gehen. Bewegung ist für Menschen mit Diabetes wichtig, aber sie ist eigentlich für uns alle wichtig. Das müssen wir erstmal ganz klar festhalten. Und letztlich ist es ja sogar so, dass sich die Leitlinien gar nicht unterscheiden, was die Empfehlungen im Hinblick auf körperliche Aktivität angehen für Menschen mit Diabetes und Menschen ohne Diabetes. Aber natürlich wissen wir, dass körperliche Aktivität die kardiometabolische Fitness verbessert, die kardiorespiratorische Fitness, muskuloskeletale Fitness und auch mental und kognitiv. Und da profitieren natürlich auch gerade Menschen mit Typ-2-Diabetes von. Wir wissen, dass der Typ-2-Diabetes natürlich oft mit Bewegungsmangel und auch einer nicht optimalen Ernährung zusammenhängt. Aber, und das sage ich auch immer ganz bewusst, es ist eben nicht nur die Bewegung und die Ernährung, sondern es gibt auch eine Reihe von genetischen Faktoren, weil ich glaube, wenn es nur die Bewegung und die nicht optimale Ernährung wäre, dann hätten wir nicht 9 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland, sondern wahrscheinlich 60 Millionen. Also das, denke ich, muss man immer wieder auch sagen, muss auch fair mit den Betroffenen umgehen an dieser Stelle. Aber es ist natürlich klar, Menschen mit Typ-2-Diabetes profitieren alleine dadurch, dass durch die körperliche Aktivität insulinunabhängig die Glucose in die Zelle gelangt. Wir haben darüber hinaus mittlerweile auch eine Reihe von Hinweisen, dass Menschen mit Typ-1-Diabetes ganz, ganz vielfältig von der Bewegung profitieren. Es gibt so eine aktuelle Grundlagenforschung, die zeigt, dass es auch eine Art beta-zellprotektiven Effekt gibt durch körperliche Aktivität. Wir haben aus der TEDDY-Studie, die ja Umweltfaktoren untersucht, mit der Frage, was trägt zur Manifestation eines Typ-1-Diabetes bei, ganz spannende Daten jetzt im letzten Jahr bekommen, die gezeigt haben, dass Kinder und Jugendliche, die Antikörper haben, mindestens zwei Antikörper haben, dass die, wenn sie körperlich aktiv sind, seltener an Typ-1-Diabetes erkranken, verzögert an Diabetes erkranken. In Life Science ist eine schöne Arbeit publiziert worden, die gezeigt hat, dass die Honeymoon-Phase nach Manifestation eines Diabetes durch körperliche Aktivität verzögert werden kann. Es sind wahrscheinlich immunmodulatorische Prozesse, metabolische Prozesse oder vielleicht auch diese vorhin genannten beta-zellprotektiven Geschichten. Also ich finde, es wimmelt von Erkenntnissen, die uns zeigen, wie wichtig die körperliche Aktivität für Menschen mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes ist.
Ja, genau. Und ich glaube, so ein paar Vorträge wird es da schon auch in Berlin dazu geben, wie ich gesehen habe, auch zu dieser Skelettmuskulatur und so weiter. Jetzt aber nochmal ganz grundlegend zurück zu den Fitnessstudios. Wie viele Fitnessstudios in Deutschland sind denn deiner Meinung nach derzeit in der Lage, überhaupt dieses Siegel zu bekommen? Weiß man da was drüber? Also vielleicht haben ja manche schon einen Teil der Infrastruktur, die nötig ist, oder auch andere Voraussetzungen sind schon erfüllt. Habt ihr da mal geguckt, wie viele das ungefähr sein könnten?
Ja, das ist für uns schwer zu erfassen. Also wie gesagt, das Spektrum an Gesundheits- und Fitnessstudios ist sehr breit. Ich glaube, es gibt unzählige sogenannte, auch Premium-Studios genannt, die problemlos die, ich sag mal, allgemeinen Voraussetzungen erfüllen. Nur was jetzt die spezielle Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, da glaube ich, da ist in den überwiegenden Studios dann eben der Bedarf gegeben. Aber was so Notfallmanagement, Hygienemanagement, Angebot an Kursen und Geräten, wir wollen ja ein Einzeltraining, wir wollen ein Gruppentraining, dass das vorgehalten wird. Es soll ein Gerätetraining, aber auch ein Training ohne Geräte, Training mit dem eigenen Körpergewicht, Functional Training, all die Dinge sollen angeboten werden können. Aber da sehe ich gar kein Problem. Da sind die Studios überwiegend gut gerüstet. Aber was die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, da ist sicherlich dann viel, viel Arbeit zu leisten. Wie viele Studios am Ende es werden, muss man abwarten. Vielleicht, wir setzen natürlich auf unser super Netzwerk, was wir haben mit der Expertenallianz. Da ist ja mit der renommierte Sportwissenschaftler Professor Frohböse ganz vorne dabei und auch eine Reihe von anderen Protagonisten der Fitnessbranche, die einfach, da sind wir fest von überzeugt, dass die uns da unterstützen werden. Die IST-Hochschule hat ein super Netzwerk allein durch die Ausbildungen, die sie machen. Und ich denke schon, dass wir mit den Partnern dann auch am Ende die Studios erreichen werden. Das Interesse, das war auf der FIBO klar zu spüren, das ist auf jeden Fall gegeben. Nicht jedes Fitnessstudio will jetzt unbedingt diese Qualität abbilden, weil das ja auch immer ein gewisser Aufwand ist und Kosten. Aber die Studios wissen sehr wohl, dass sie sich irgendwie auch abgrenzen müssen von den Ketten, von den Billigstudios, die da eben nur in Anführungsstrichen ihre Geräte anbieten.
Du hast ja vorher schon mal was zur Fachqualifikation, die es erfordert, erzählt und dass da eine Person zumindest fit sein muss. Man hört ja oft, dass während des Medizinstudiums der Diabetes vielleicht zum Teil heute immer noch nur 2 oder 4 Stunden in irgendeiner Form drankommt. Kannst du noch mal sagen, wie viel diabetes-spezifische Qualifikation, wie viele Stunden werden die Personen dann nachher, die sich qualifizieren müssen, haben? Wie viele Stunden Diabetes-Informationen werden sie bekommen?
Ja, also der mit der Fachqualifikation, der hat ja schon vorher was gemacht. Der hat eine Übungsleiterausbildung gemacht, die, jetzt muss ich lügen, aber ich meine, das sind 180 Stunden. Also Übungsleiterausbildung in innerer Medizin, das ist ja je nachdem, ob der Behindertensportverband die leitet oder die Landessportbünde, ist es ein bisschen unterschiedlich, wie die ausfallen. Aber die haben ja schon 180 Stunden gemacht. Darüber hinaus erkennen wir ja auch unterschiedliche akademische Ausbildungswege an. Also wenn jemand einen Bachelor gemacht hat in Rehabilitationssport, wird das anerkannt. Der Physiotherapeut wird in Teilen anerkannt. Also die haben schon alle eine wirklich gute Grundqualifikation. Und das, was wir jetzt machen, wir setzen eben die diabetes-spezifische Qualifikation drauf und dieser Kurs Basisqualifikation, den alle am Ende dann mitgemacht haben müssen, der geht über insgesamt 5 Stunden sind das. Und dazu kommt eben die Hospitation. Und so glauben wir, dass wir eigentlich in der Summe dann eine gute Qualifikation haben. Und es geht neben der Qualifikation natürlich auch einfach darum, im Studio einfach ein bisschen Bewusstsein für das Thema Diabetes zu entwickeln. Das ist ja für die besondere Problematik oder für die Schwierigkeiten, die vielleicht Menschen mit Diabetes haben, wenn sie in einem Fitnessstudio sind. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Entscheidendes. Die Studios müssen ärztlich begleitet, betreut werden. Also es sind schon so ein paar Dinge, die dann in der Summe die Qualität ausmachen sollen.
Und dann ist ja schon mal ein Stichwort gefallen, nämlich Notfallmanagement. Also darunter stelle ich mir dann vor, wenn jemand wirklich mal eine Unterzuckerung hat, was würde denn dann in so einem Fall passieren? Inwieweit sind dann die Leute im Fitnessstudio geschult und wie würde dann darauf reagiert werden?
Was man schon festhalten muss, letztlich, es geht nicht darum, die Trainer und Trainerinnen zu Notfallsanitätern auszubilden. Letztlich muss man sagen, jeder Mensch mit Diabetes, der im Fitnessstudio trainiert, ist zunächst mal auch primär verantwortlich für sein Training selber. Er muss geschult sein und muss natürlich auch selber mit dem Management von Hypoglykämien vertraut sein. Aber darüber hinaus ist dann eben, wenn es dann wirklich zu einer schweren Unterzuckerung kommen sollte und das der Umgang mit der schweren Unterzuckerung ist zum Beispiel auch ganz zentral in der Basisqualifikation dann geübt und besprochen. Dann muss einfach eine Notfallkette stehen. Wie gehe ich mit vor? Wie lagere ich den Patienten, den betroffenen Sportler in dieser Situation?
Also da geht's ja auch ganz viel um Sicherheit und auch um ein Sicherheitsgefühl. Und da will ich jetzt nochmal auf die Menschen mit Diabetes selbst zu sprechen kommen. Ist es denn nicht auch manchmal so, dass die sich nicht trauen, sich mehr zu bewegen, weil sie sich eben unsicher fühlen oder Angst haben eben vor einer Unterzuckerung? Und wollt ihr das mit diesem Siegel auch so ein bisschen auffangen dann?
Mhm. Gut, die Unterzuckerungsproblematik ist bei den Betroffenen mit Typ-2-Diabetes, insbesondere vor dem Hintergrund der modernen Antidiabetika, die wir haben, die rückt sicherlich ein bisschen in den Hintergrund. Natürlich haben wir auch bei den Betroffenen mit Typ-2-Diabetes noch reichlich Insulin behandelt, aber das rückt tatsächlich ein bisschen im Hintergrund. Da stehen sicherlich eher die diabetes-assoziierten Komplikationen so im Fokus. Aber für die Betroffenen mit Typ-1-Diabetes, wenn man in die Literatur schaut, werden immer Hypoglykämieängste als wesentliche Barriere für körperliche Aktivität genannt. Es gibt neuere Studien, die eigentlich gezeigt haben, dass mit den jetzt uns zur Verfügung stehenden modernen Diabetestechnologien, der Sensortechnik und letztlich auch den AID-Systemen tatsächlich die Hypoglykämie-Problematik nicht mehr ganz so im Fokus steht. Sie bleibt natürlich weiter ein Thema. Und wir selbst haben mal mit dem WINDIAB, dem Netzwerk wissenschaftlichem Netzwerk niedergelassener Diabetologen, haben wir mal eine Studie gemacht und haben geguckt, wie körperlich aktiv sind Menschen mit Typ-1-Diabetes im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, haben das mit den Daten des Robert-Koch-Instituts praktisch von der Allgemeinbevölkerung verglichen. Und da war es eigentlich ganz spannend, dass zumindest Betroffene, die in Schwerpunktpraxen regelmäßig behandelt werden, dass die Barrieren für körperliche Aktivität eigentlich die gleichen waren wie in der Allgemeinbevölkerung. Ich sag's mal, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, keine Zeit und das, was wir eigentlich auch so den ganzen Tag hören und was wir vielleicht auch von uns selber kennen. Und tatsächlich Hypoglykämie-Problematik und das Ganze war interessanterweise gar nicht das große Thema.
Nun, Meinolf, wie erfahren denn eigentlich niedergelassene Ärztinnen und Ärzte oder auch Diabetesberaterinnen in Kliniken, dass es ein solches Siegel gibt? Sprich, auf welchen Wegen wollt ihr denn das Siegel bekannt machen?
Ja, heute mit dem Podcast schon zum Beispiel. Das ist schon der erste Weg. Und dann bin ich sicher, dass in der Diabeteszeitung auch was zu lesen ist. Ja, nein, wir haben erstmal, ich habe ja vorhin auch so ein bisschen unsere Partner aufgezählt. Wir haben noch diabetes.de vergessen. Die sind natürlich eng auch mit den Patienten verbunden, beziehungsweise werden sicherlich uns da auch unterstützen, dass das Siegel bei den Patienten ankommt. Aber man muss sagen, im Prinzip müssen wir jetzt erstmal Studios schaffen, die sich zertifizieren lassen. Das ist erstmal der erste Schritt. Und deswegen wollen wir gar nicht, im Moment sind wir noch etwas zurückhaltender damit, direkt an die Patienten ranzutreten, weil nichts ist frustrierender, wenn sowas angekündigt wird und dann suchen die Leute Studios und dann gibt es vielleicht ein, zwei Studios. Also tatsächlich, wir haben das diesmal so ausgerichtet, dass wir sagen, wir wollen jetzt erstmal Studios schaffen und wenn wir Studios haben, dann werden wir natürlich im nächsten Schritt auch an Diabetologinnen und Diabetologen rantreten, weil können natürlich dann sehr gut auch Multiplikatoren für die Thematik sein. Und dann werden wir natürlich auch in den entsprechenden Patientenmedien uns an die Patienten wenden. Aber trotzdem, der erste Schritt muss jetzt wirklich sein, die Fitnessbranche zu erobern, so will ich das mal nennen, mit denen irgendwie wirklich jetzt, dass die sich zertifizieren lassen und dass wir Studios haben. Und da setzen wir eben auf unsere Partner, auf unsere gut vernetzten Partner der Expertenallianz und eben der IST-Hochschule.
Meinolf, du hast ja eben schon erwähnt, dass in Düsseldorf und in München erste Seminare stattfinden. Wie ist denn deine Prognose? Ab wann werden denn erstmals Studios dieses Siegel tragen?
Jo, was haben wir jetzt? April? ich denke nach den Sommerferien.
Okay, das ist ja nicht mehr so lange.
Also gut, Sommerferien sind immer ein bisschen unterschiedlich hier. Ich sag mal so September.
Okay, alles klar. Wie hältst du selbst eigentlich das mit Fitnessstudios?
Ja, ich bin auch Mitglied im Fitnessstudio und bin eigentlich zweimal die Woche auch im Fitnessstudio und zweimal die Woche laufe ich. Also ich bin schon da recht konsequent. Also ich habe auch jetzt die Tasche im Auto. Also ich werde jetzt gleich auch, ja nicht auf dem Fahrrad leider, aber im Auto und werde auch, wenn wir hier fertig sind, dann auch nochmal losgehen.
Und im Fitnessstudio machst du eher Ausdauer oder Muskulatur oder alles?
Nee, die Ausdauer hole ich mir eigentlich im Wald, sage ich. Ich mache tatsächlich das Muskeltraining. Wir verbinden Fitnessstudio natürlich mit Krafttraining und da sollten wir vielleicht uns auch schon mal an etwas anderen Begriff orientieren und von einem Muskeltraining sprechen. Das hört sich nämlich auch erstmal gesünder an, aber da steckt auch sehr viel mehr hinter, denn das Muskeltraining führt ja letztlich dann doch zu den vielen positiven Effekten, die über die Myokine vermittelt werden. Also nochmal zurück zur Frage. Ich trainiere tatsächlich, mache ein Kraftausdauertraining im Fitnessstudio. Ich hatte ja, das ist ja auch bekannt, einen größeren Fahrradunfall und habe da in dem Rahmen auch ein bisschen Muskulatur gelassen und bin jetzt eben in so einem Zirkeltraining, dem Milon-Zirkel, aber gibt es auch andere Zirkel, E-Gym-Zirkel, so elektronisch gesteuertes Zirkeltraining, wo man dann wirklich systematischen Krafttraining, Kraftausdauertraining machen kann, das sich dann auch wirklich an einer gesundheitsorientierten Fitness orientiert.
Also bist du ja auch dann auf jeden Fall prädestiniert dafür, ein bisschen Werbung zu machen, ins Fitnessstudio zu gehen, ne? Und wenn das dann losgeht im Sommer, dann werden bestimmt auch viele sich da anmelden. Aber man kann ja auch ansonsten auf andere Weise Bewegung in sein Leben bringen. Und wenn jetzt Menschen zu dir in die Praxis kommen, wie machst du das? Hast du da 2, 3 gute Tipps parat, auch für Kolleginnen, wie sie Menschen mit Diabetes oder überhaupt auch Menschen in Bewegung bringen können?
Das ist ein schwieriges Thema. Ich sage immer, wenn man so Diabetologie macht, braucht man auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Und wenn man versucht, Menschen in Bewegung zu bringen, dann braucht man vielleicht noch eine größere Frustrationstoleranz. Wir wissen ja eigentlich auch, dass die Fremdmotivation ein ganz schwieriges Thema ist. Es sind eigentlich nie die Therapeuten oder Ärzte, die irgendetwas verändern, sondern es müssen immer die Menschen, die Betroffenen, selber machen. Grundsätzlich, und das ist schon so meine Erfahrung, ist, dass für viele, die wir hier in unserer Praxis sehen, schon ganz viel erreicht ist, wenn überhaupt die Alltagsaktivitäten mal intensiviert werden. Es ist ja letztlich so, dass wir die Alltagsaktivitäten praktisch komplett abgeschafft haben. Wir haben Rasenroboter, elektrische Rollladen, Garagentore, Smart Home, Internet-Shopping und Lieferservice. Eigentlich bewegen wir uns irgendwie gar nicht mehr. Wir finden es schöner, auf der Terrasse zu sitzen und dem Rasenroboter zuzuschauen. Finden das toll, wie der die Ecken alle abgrast, statt mal selber irgendwie den Rasenmäher zu bewegen. Und das erlebe ich hier eigentlich, dass für viele Patienten schon der erste Schritt ist, einfach mal aus dem Sitzen raus den Alltag zu aktivieren. Die Zahlen vom Robert-Koch-Institut zeigen ja, dass nur letztlich 20% der Erwachsenen 150 Minuten pro Woche körperlich aktiv sind. Das ist ja, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Menschen mit Diabetes, sondern auch auf solche ohne Diabetes. Ansonsten glaube ich eben, dass man eben in kleinen Schritten vorankommen muss und dann eben auch individuelle Angebote. Wir machen die Disco-Schulung, die der Stefan Kress ja auch mal schon in einem vorigen Podcast dargestellt hat, wo wir mit den Patienten in der Schulung einen halbstündigen Spaziergang machen. Und manchmal von solchen Aktionen gehen einfach auch Impulse aus, dass man dann mit den Patienten vereinbart, mach doch einfach mal jeden Tag eine halbe Stunde Spaziergang, weil eins ist auch klar, gerade bei den älteren Patientinnen und Patienten ist der Zeitfaktor, ist oft gar nicht so das Problem da. Aber ein Patentrezept, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht. Aber wir müssen eben ein breites Spektrum an Angeboten schaffen. Wir müssen auch ein bisschen kreativ sein. Es gibt natürlich auch digitale Gesundheitsanwendungen, die man irgendwie anbieten kann. Und ich fand jetzt muss ich den Günther mal gerade angucken, sozusagen, wenn es um das Thema Fußball geht. Es gibt ja eine Heavy Kicker League, also da muss man 100 Kilo wiegen, dass man in diesen Fußballmannschaften, aber ich sage jetzt nicht, dass der Günther 100 Kilo wiegt, aber ich wollte einfach nur sagen, weil wir über Fußball, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Also solche Aktionen finde ich ganz spannend. Dann finde ich diese Walking-Football-Geschichte, da gibt es ja auch schon ein paar Publikationen zu, dass einfach ältere uns Männer kriegt man ja eben mit dem Fußball und wenn man dann Walking-Football anbietet, das finde ich sind ganz spannende Sachen. Auf der anderen Seite sehen wir irgendwie bei den jungen Leuten, dass das auch neu gedacht werden muss. Da gibt es die Baller League oder die Kings League, also wo einfach Fußball mit Internetplattformen vernetzt wird. Also ich glaube, ein bisschen Kreativität müssen wir auch bei dem Thema Diabetes und Bewegung an den Tag legen. Und Fitnessstudios haben eben die Möglichkeit, um darauf zurückzukommen, die haben irgendwie, können eigentlich alles anbieten. Die können Einzeltraining, Gruppentraining anbieten, Zirkeltraining, Training mit dem eigenen Körpergewicht, Functional Training, aber auch so Dinge wie Tanz und Spinning. Und viele haben auch einen Pool, wo irgendwie Wassergymnastik oder Aquacycling gemacht werden kann. Also wir müssen wegkommen davon zu sagen, ja, mach mal Nordic Walking, was auch gut ist, aber es ist eben, passt nicht für jeden. Aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, Nicole, Patentlösung gibt's leider nicht.
Wenn man doch wenigstens so einfach überall Kriterien erfüllen könnte, um irgendwo einzusteigen. Danke für den Hinweis, lieber Meinolf. Was ist eure Ambition in einem Jahr, wenn ihr sagen würdet, man hat jetzt, keine Ahnung, 10, 20, 100 Studios mit dem Siegel, wann würdest du von einem Erfolg sprechen?
Ja, mit der Frage habe ich gerechnet. Ja, ich finde es schon schön, wenn wir 50 Studios in einem Jahr haben. Das damit erstmal so, das fände ich wäre schon ein super Ergebnis.
Meine letzte Frage, wie kommt es denn eigentlich, dass ein Mensch im ostwestfälischen Minden sich begeistert für die Fußballmannschaft des SV Werder Bremen?
Ja, erstmal ist es ja ein super Club, ein Top-Club. Nein, kann ja sagen, eigentlich ist es für mich ja fast, also 100 Kilometer Entfernung von Minden nach Bremen. Ich war allerdings auch schon Bremen-Fan, bevor ich in Minden gewohnt habe oder hier jetzt arbeite. Aber es ist, glaube ich, so eine Zeit entstanden als Jugendlicher, als man ein bisschen anders sein wollte als die anderen, die alle Schalke-Fan und Dortmund, Dortmund war damals noch nicht so das Thema, aber Schalke und Bayern war eigentlich immer das Thema. Und vielleicht wollte ich einfach nur ein bisschen anders sein und bin jetzt ganz stolz, dass ich Bremer bin, Bremer-Fan.
Nachfrage, war das die Zeit mit Schaf oder Rehhagel oder welche Zeit war das, in der du dich interessiert hast?
Ja, genau, eigentlich sogar schon ein bisschen davor, aber klar, Rehhagel und Schaf haben mich, das hat sich da gefestigt und es gab ja auch mal Zeiten, da haben wir die Bayern niedergemacht, wie in dieser Saison auch.
Ja, ich habe auch noch eine letzte Frage und die hat, wie ihr euch wahrscheinlich beide denken könnt, nichts mit Fußball zu tun. Ja, also falls ich mal nach Minden kommen sollte, falls mich mein Weg dahin führen sollte, gibt es da zum Beispiel sowas wie ein Rundgang durch die Stadt, der empfehlenswert ist, irgendwas, was man sich anschauen sollte und natürlich auch am Ende von diesem Rundgang, in welches gute Restaurant könnte man dann einkehren?
Minden selber ist natürlich auch eine reizvolle Stadt, die sich immer lohnt zu besuchen. Und wir haben die Schachtschleuse mit der Weser, die man wunderbar besichtigen kann. Und auch hier in Minden natürlich schöne Restaurants.
Dann, Günther, würde ich sagen, wir gehen das mal an in nächster Zeit, oder?
Vielleicht. Mal irgendwie gucken in dem Jahr, ob es tatsächlich 50 geworden sind. Dann nehmen wir den Podcast bei euch im Diabeteszentrum vielleicht auf und spazieren da vielleicht. So, danke, lieber Meinolf, für das Gespräch und für die aktuellen und interessanten Informationen.
Auch von meiner Seite vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst.
Ja, ich danke euch, dass ich hier ein bisschen schon zu diesem frühen Zeitpunkt über das Projekt berichten durfte und freue mich natürlich auch über eure weitere Unterstützung.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Unser Dank geht an unsere Kolleginnen Anna Romalis und Christian Duda aus dem Digitalteam sowie Jochen Schlabing und Gregor Hess aus der Redaktion. Bis bald sagen Günther Nuber und
Nicole Finkenauer.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.